Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Wein am Sonntag am 7. Februar 2021. Letzten Sonntag gab es ja keinen Wein, also bei mir schon, aber nicht im Podcast, weil ganz einfach das Blog down war und der Podcast mit dazu. Es gab irgendwie nicht so einfach zu lösende PHP-Probleme, die sich dann erst am Montag geklärt haben, und im Zuge dessen bin ich dann auch mit meinem Blog umgezogen und jetzt funktioniert alles wieder und auch alles noch ein bisschen schneller als vorher, und ich glaube, das war ganz gut. Aber das hatte eben zur Folge, dass es keinen Podcast gab. Dafür habe ich heute zwei Weine im Glas. Beide stammen von einem südafrikanischen Winzer, den ich im Sommer 2018 auf der Cape Wine Fair in Südafrika kennengelernt habe. Es ist Franco Lurens, und jedes Mal, wenn ich den Namen höre, muss ich insgeheim lächeln, denn ich komme ja aus dem Rheinland und im Kölschen heißt Lurens so viel wie "Schau mal her". Also so wie Lurens de Franco hätten eine schöne Wing gemacht. Also so in etwa. Also das geht mir immer durch den Kopf, wenn ich den Namen Franco Lurens höre, aber damit hat er natürlich überhaupt nichts zu tun. Ja, ich stelle die Weine heute vor, weil ich sie jetzt seit zwei Wochen etwa hier liegen habe, weil es sie seit Januar in Deutschland gibt und eben auch, weil ich im Zuge dessen so ein bisschen auf die tragische Situation des südafrikanischen Weinbaus im Allgemeinen hinweisen möchte. Was vor allem deswegen tragisch ist, weil der sich in den letzten Jahren einfach nochmal so großartig weiterentwickelt hat, finde ich. Und jetzt ist eigentlich der Weinbau Südafrikas irgendwie so stark von der Pandemie betroffen wie kein anderer Weinbau, den ich im Moment weltweit kenne. Ganz einfach deshalb, weil die Regierung im Zuge der Pandemie versucht, das riesige, zugegebenermaßen riesige Alkoholproblem des Landes in den Griff zu kriegen, dass sich also das sowieso schon bestand und dass sich in dieser ganzen dunklen Zeit der Suma-Regierungsherrschaft, muss man fast sagen, nochmal verstärkt hat, weil einfach die Probleme im Land nochmal stärker geworden sind. Und das Alkoholproblem hat zwar eigentlich recht wenig mit dem Weinbau zu tun, weil die Alkoholabhängigen eigentlich eher billiges Bier und billigen Schnaps kaufen und trinken, aber natürlich ist auch Wein Alkohol, und deswegen gab es eben im ersten und im zweiten Lockdown, und mittlerweile gibt es ja den dritten Lockdown seit Januar, eben ein komplettes Alkoholverbot. Und das wäre noch gar nicht allein existenzgefährdend gewesen für den Weinbau, wenn nicht auch der Export von Alkohol verboten worden wäre. Aber genau das war eben der Fall. Das ist, glaube ich, schwer nachzuvollziehen. Ich verlinke euch mal einen Artikel im Blog von Bruce Jack, der ist Weinmacher, aber auch Händler, Importeur, und hat so rund 100 Angestellte in Südafrika. Und was er erzählt in seinem Artikel für The Buyer Net, das ist eine englischsprachige Website, das zeigt schon sehr viel von der Tragik, die er da erlebt und die überhaupt der südafrikanische Weinbau und letztlich eigentlich das ganze Land erlebt mit der Pandemie. Und aber er erzählt eben auch anhand dessen, was er so erlebt hat, weil er wirklich, weil ihm wirklich jetzt in dieser Zeit auch das Geld ausgegangen ist, ganz, ganz konkret. Ja, er erzählt einfach, was da mit ihm und auch mit anderen passierte, die eigentlich daran auch zerbrechen, weil sie einfach überhaupt keine Perspektive mehr haben. Und wenn man alleine bedenkt, dass mittlerweile eben die 2021er Ernte läuft, ja, in Südafrika, und der Weinbau aber auf 640 Millionen Liter Wein sitzt, das sind 65% der letzten Ernte, dann kann man sich so ein bisschen vorstellen, wo das Problem liegt. Denn das heißt, das liegt in den Weingütern, ja, die haben nicht mehr genügend Lagerkapazität für den neuen Wein, die können sich aber auch keine neuen Fässer kaufen, weil einfach kein Geld mehr da ist, und der Weinbau in Südafrika hat eh nicht so viele Ressourcen, weil der Wein eigentlich zu günstig ist, also gerade im Export, weil eben der Rand, also die Währung, seit Jahren ja sehr niedrig eingestuft wird. Viel zu niedrig kann man jetzt nicht sagen, aber sie wird eben sehr niedrig eingestuft, sodass es letztlich dann doch recht wenig Ertrag einfach gibt, der in die Kassen kommt. Ja, und die großen Player im südafrikanischen Weinbau, die kaufen keine Trauben mehr oder keinen Fasswein mehr, ja. Und es gibt viele Bauern in Südafrika, die eben nur Trauben produzieren. und das eben an die Kleinen und Großen je nachdem verkaufen. Und Bruce Jack ist sich sicher, dass das zu einer Implosion im südafrikanischen Weinbau führen wird. Und er sagt halt, dass mindestens 100.000 Arbeitsplätze natürlich vernichtet werden in den nächsten Monaten. Und das in einem Land, das eh schon eine so hohe Arbeitslosigkeit hat und wo der Weinbau, wie gesagt, eben eine, ja, finde ich gerade in den letzten Jahren nochmal so eine beeindruckende neue Lebendigkeit und Quirligkeit erlangt hat. Und dafür sorgen eben auch so Leute wie Franco Lorenz. Der war bis Juni 2020 die rechte Hand von Chris Ahlheit. Wer sich mit südafrikanischem Weinbau beschäftigt, kennt ihn. Hendrik Thoma und Wein am Limit haben ihn nach Deutschland gebracht, vor vielen Jahren mittlerweile, muss man schon sagen. Und er hat sich eigentlich in der Zeit auch in den letzten Jahren wirklich zu den, ich würde mal sagen, zu den Top 5 im südafrikanischen Weinbau empor befördert. Ja, kann man immer schlecht sagen, Top 10, Top 5, aber das ist mit das Beste eigentlich, was man aus Südafrika bekommt, finde ich. Und so wie die Weine von Chris Ahlheit eigentlich immer noch präziser und klarer geworden sind, so sind es eigentlich die Weine von Franco Lorenz auch. Also die Entwicklung kenne ich jetzt nicht so gut, weil ich jetzt von ihm eben, als ich vor 2018 da war, eben den 2017er Jahrgang probiert habe und jetzt den 2019er, aber man merkt einfach die Schule so ein bisschen, ja. Also ja, Franco hat eben 5 Jahre beim Chris gearbeitet und sich trotz der Pandemie oder eigentlich davor schon entschieden, dass er eben sein eigenes Projekt die Lawrence Family Wines weiter vorantreiben will. Das ist jetzt natürlich nochmal ein ganz eigenes Wagnis geworden durch die Pandemie, aber er zieht es jetzt durch. Und letztlich ist das jetzt mit 2019, glaube ich, sein 5. Jahrgang. Ich habe eben damals 2017 probiert, das war der 3. Jahrgang und da waren die beiden Weine auch schon mit dabei, die ich eben heute vorstellen will. Bei Lesch und Grönefeld, die Weine jetzt seit Januar importieren, gibt es 4, also einen reinsortigen Grenache und einen reinsortigen Chenin Blanc. Darauf habe ich jetzt mal verzichtet, weil ich finde, dass die Cuvées ein bisschen zugänglicher sind als gerade jetzt als der Chenin. Das ist einfach so ein, ja, das ist ein Brett von einem Wein, eben noch super jung. Und wer so ein bisschen die ganz jungen Chenins von Guiberteau oder Stata West aus Saumur kennt, das ist so ein bisschen so ähnlich, ja. Die haben eine Lasersäure, die sind wirklich knackig und sehr, noch sehr zurückgezogen. Und letztlich ist das die weiße und rote Cuvée hier auch, gerade die weiße, aber mit Luft, mit Zeit, mit einer Karaffe kriegt man das schon in den Griff. Ja, die Geschichte so ein bisschen von Franco Lorenz ist eben die, dass er 2015 den Lindy Careen, das ist der Weißwein, die Weißwein-Cuvée zum ersten Mal gemacht hat, weil das der Name seiner Frau ist und er eigentlich um die Hand anhalten wollte, also seine jetzige Frau, er wollte damals um ihre Hand anhalten, er wollte sich ein bisschen Geld dazu verdienen, um sich einen Verlobungsring für sie kaufen zu können und hat dann eben seinen ersten Wein gemacht. Ob das stimmt, weiß ich nicht. So ganz genau ist auf jeden Fall eine schöne Legende zu diesem Wein. Er hat vorher schon mal, meine ich, einen reinsortigen Verdejo auch gemacht. Und für den Wein ist eben sozusagen der Verdejo auch mit eingeflossen, zusammen mit Chenin Blanc und Grenache. Und als ich den 2017er Jahrgang auf der Messe damals probiert habe, da war da noch Roussanne und Claret Blanc mit drin. Also noch, der war noch so ein bisschen rhodentypischer und das ist auch durchaus typisch für Südafrika, weil die diese alten Rebsorten ja alle haben, diese alten Weinberge auch nutzen und findet man bei Ibn Sadie und auch Chris Ahlheit hat so einen alten gemischten Satz mit diesen Rebsorten und bei Franco Lorenz ist jetzt kein gemischter Satz, sondern es sind unterschiedliche Weinberge, die er dazu nutzt. Ja. Also es sind 50% Chenin Blanc in diesem Wein. Der eine Teil kommt aus dem Swartland und der andere aus Pioneers Kloof, wo er auch einen reinsortigen Chenin macht. Dann 42% Verdejo aus dem ältesten Verdejo-Weinberg Südafrikas, wobei ich jetzt nicht genau weiß, wie alt er ist, aber die Weinberge in Südafrika, die alten Weinberge, die können gerne 80, 100, 120 Jahre alt sein. Da kommt noch 8% Grenache Blanc dazu aus dem Stellenbosch. der 5 Tage Maischkontakt bekommen hat. Also das ist sozusagen der kleine Teil davon. Das sieht man jetzt auch nicht im Glas. Das ist ein recht heller Wein, mittleres Strohgelb, würde ich sagen. Der hat jetzt keine orangen Reflexe oder so. Und das ist einfach, um ein bisschen mehr Textur, ein bisschen mehr Struktur in den Wein noch reinzubekommen. Und ansonsten wurde alles andere als Ganztraube gepresst, grob sedimentiert und dann eben natürlich vergoren. Ja, also eigene Hefen, keine zugesetzten Hefen, keine zugesetzten Enzyme, auch keine Säure, was in wärmeren Ländern fast die Ausnahme ist im allgemeinen Weinbau, aber bei den Jungs ist es halt sozusagen der Standard. Dann 9 Monate Ausbau im alten Tonneau, keine Schönung, keine nur eine geringe Schwefelung und eine grobe Filtration und das war's. Ja. Und ich finde, dadurch, dass er auf Roussanne und Claret Blanc verzichtet hat, hat er den Wein noch so ein bisschen straffer gemacht, als ich den 2017 in Erinnerung habe. Vielleicht sogar noch ein bisschen säurebetonter. Aber ich finde, durch den hohen Anteil von Verdejo kann man eben das Südländische schon auch noch gut herausriechen und herausschmecken. Das ist so dieses leichte Petrol, was dieser Wein hat. Es ist sehr kräuterbetont. Also da sind ganz viele Kräuter drin. Das finde ich eigentlich das Erste, was den Wein so ausmacht, mit diesem leichten Petrol drin. Da ist ein bisschen was Wachsiges mit dabei. Aber wirklich auch nur so ein Hauch. Ich finde, er hat Jod. Er ist jodig. Es ist auch also so ein bisschen Meeresfrische mit drin. Bisschen Schale auch mit dabei. Vielleicht Zitronenschale, Grapefruitschale, so ein bisschen in der Richtung, vielleicht sogar ein Tick Mandarinenschale. Insgesamt kein opulent duftbetonter Wein, sondern eher fein im Duft, finde ich. Und am Gaumen ist es einfach, das ist einfach super präzise, es ist super klar. Da ist eine Lasersäure dahinter. Das ist wirklich ein Hammer, weil es eben, wie gesagt, nicht aufgesäuert. Es ist Südafrika, es ist eigentlich warm. Es sind da auch Swartland und so, das sind warme Gebiete. Und er hat es aber, und das kennt man auch von Chris Arlhart, muss man wieder sagen, die sind einfach auf den Punkt genau gelesen, die Trauben. Da ist einfach noch die Säure mit drin, die so ein Chenin ja auch einfach haben kann, wenn man ihn nicht zu spät liest. Und genau das ist hier mit drin. Ja, das ist reif, aber es ist halt genau an der Kante. Man hat so diese Mischung aus grüner und gelber Frucht. Viel zitrische Frucht, ja. Und das zieht einfach so durch. Das ist super präzise. Da ist kein Schnickschnack mit dabei. Man spürt das Holz nicht. Nur durch diese Cremigkeit, die der Wein hat. Das geht lang hinten raus. Und der Wein hat dafür jetzt 3 Tage gebraucht. Ja, ich habe den vor ein paar Tagen aufgemacht. Der ist eigentlich jetzt da, wo er sein soll. Viel zu jung. Kaufen und weglegen, würde ich sagen. Einmal probieren und dann einfach ein bisschen zur Seite legen. Und dann wird es richtig gut. Der zweite Wein heißt Howard John. Also der erste Lindy Carine nach seiner Frau. Der zweite Howard John nach seinem Vater, Howard John Lawrence. Und da stecken 56% Grenache drin aus dem Swartland. 27% Sanson und 27% Syrah. Haut es hin? 40-50? Ja, haut hin. Das ist zu 80% Whole Bunch, also Ganztrauben, Vergärung, ja, alles mit Stielen und Stängeln. Nur ganz leicht extrahiert, das sieht man auch an der Farbe, ja, auch auf dem Foto. Das ist recht transparent, das leuchtet richtig schön, ja. Das ist, also wenn ich an frühere südafrikanische Weine denke, die ich so am Anfang meiner Weinzeit im Glas hatte, dann waren das eigentlich mehr diese typischen Stellenbosch-Weine, tintig, dunkel, ja, fast undurchdringlich. Und wenn man jetzt auch an Pinotage denkt, das ist ja auch eine sehr farbintensive Traube. Und das wurde immer auch schön extrahiert und noch ein bisschen eingedickt sozusagen. Das hier ist das genaue Gegenteil davon, das ist, wie gesagt, nur leicht extrahiert, hat Transparenz, das ist einfach eine schöne, klare, frisch wirkende Farbe. Ja. Und es ist im Prinzip ähnlich dann verarbeitet nachher wie der Weißwein, das ist alles spontan vergoren, nichts aufgesäuert, nichts dazugekommen sozusagen, außer ein bisschen Schwefel, nichts weggenommen, ausgebaut, auch im alten Tonneau. Auch hier hat man eigentlich kein Fassduft, ja, da ist kein Holzduft mit drin. höchstens so ein bisschen sowas von so einem Altholz aus dem Wald sozusagen, aber eben nicht aus dem Fass, also kein bearbeitetes Holz. Ich finde, das ist genauso klar und präzise. Man kann das Handwerk sozusagen und die Idee hinter den Weinen sehr klar erkennen. Das duftet fein und klar, da ist eine knackige Brombeere mit drin, da sind Kirschen mit drin, da ist Garrick, auch hier viele Kräuter, wieder so ein bisschen Jod mit dabei. So eine Mischung aus Fenchel und Koriandersamen, wenn die so leicht angerieben werden. Darüber so ein bisschen, darüber so eine ganz leicht violette Duftnote von, ja, mehr, vielleicht ein bisschen, ein Hauch mehr Lavendel als Veilchen, aber eben überhaupt nicht penetrant, sondern ganz leicht mit dabei und so ein bisschen Pfeffer mit dabei. Und man hat auch einen Hauch von dieser Süßholznote von der Grenache mit drin, aber auch das nur ganz dezent, ja. Das ist auch macht super Spaß reinzuriechen, aber es ist eben, dezent, ist elegant, dezent, zurückhaltend. Ja, und dann hat man diese Struktur, den Biss, auch hier wieder diese klare Säure mit drin, am Gaumen, ja. Die Ganztraubenvergärung sorgt für Kühle, für Struktur. Da ist Biss, richtig Biss drin in dem Wein. Ein Hauch von grünreifen Noten, Erdigkeit auch mit dabei. Auch dieses schon angesprochene Altholz sozusagen, dieses Unterholz ist mit drin. Und dabei ist der eben glasklar, der Wein. Ja. Der hat so eine Strahlkraft, das ist eigentlich sehr brillant. Die schwarze Frucht ist knackig, da ist Kirsche, Sauerkirsche auch mit dabei. Das Tannin ist klar, das ist fest noch. Ja. Ein sehr feiner Wein, eine sehr feine Variante dieser Cuvée. Wirklich durch diese, also wahrscheinlich einfach auch durch den klaren, recht frühen Lesezeitpunkt, die Ganztraubenvergärung, da ist einfach diese Frische mit dabei. Ja. Das ist ein total frischer Wein. Überhaupt nicht, wirklich das Gegenteil von üppig. Und das machen auch Leute in Südfrankreich, müssen sich dafür eben auch wirklich anstrengen, um aus diesen drei Rebsorten so einen frischen Wein zu machen. Ne? Und von Südafrika kannte man das früher gar nicht. Das ist wirklich ein Ergebnis der letzten 5-6 Jahre, würde ich mal tatsächlich behaupten. Wer die frühen Weine von Ibn Sedi zum Beispiel kennt, die waren auch alle viel, viel üppiger. Und das hat sich so im Laufe der letzten, bei Ibn Sedi zum Beispiel, auch im Laufe der letzten 10, aber gerade der letzten 5-6 Jahre verändert. Und so ist das bei dieser ganzen jungen Garde eben auch. Das war auch so beeindruckend bei der Messe. Es gab eigentlich drei Gruppen, die total beeindruckend waren. Das eine waren die aus dem Swartland, dann The Zoo Crew, habe ich auch schon bei einem älteren Podcast besprochen. Da sind eben Chris Allerhalt mit drin und so weiter. Und dann eben The Whole Bunch, wo eben Franco Lurens auch mit dabei ist. Das sind Leute, die wirklich diesen ganzen Weinbau in den letzten Jahren sehr stark verändert haben und mit vorangebracht haben, ne? Ja, eine ganz klare Empfehlung für diese beiden Weine. Die kosten beide, ich glaube, 26,80. Das sind meine beiden Weine am Sonntag. Ich kann nur empfehlen, ein bisschen auf südafrikanische Weine zurückzugreifen, aus dem genannten Grund zu Anfang dieses Podcasts, oder sie eben überhaupt kennenzulernen. Egal, ob jetzt hier bei Lesch und Grünfeld oder bei Sebastian Hett, der eine sehr schöne Auswahl hat, oder eben natürlich bei Hendrik Thoma, der eben schon vor vielen Jahren darauf gesetzt hat und angefangen hat, eben diese Weine zu importieren. Ich mache nächste Woche Sonntag nochmal eine Sendung über ein paar andere Weine aus Südafrika und bis dahin alles Gute. Ich hoffe, ihr habt eine gute Woche, trotz Lockdown und so weiter, und bis dann. Tschüss.